je kritischer wir mit uns selber umgehen, desto schlimmer oder negativer empfinden wir unseren eigenen Körper. Und genau das wird im Sommer noch deutlicher.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Sich selbstbewusst im Badeanzug oder Bikini zeigen, das ist für viele Frauen eine große Herausforderung. Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger. Ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und spreche heute mit der Wiener Psychologin Cornelia Fichtel über Schönheitsideale, Ernährungsmythen, Sommerfitness und das Vertrauen in den eigenen Körper. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie haben es gerade fein, wo auch immer Sie uns hören. Vielleicht im Auto oder bei einem Spaziergang oder vielleicht sogar am Strand. Ja, der Sommer rückt näher und in den Auslagenfenstern sieht man längst die neuen Bademodentrends. Ich habe mir sagen lassen, One Shoulder ist angesagt, Bandeau-Tops und High-Waist-Schnitte sind zurück. Aber die Frage, die uns heute beschäftigt, lautet: Wie fühlt man sich wirklich wohl in einem Bikini? Antworten darauf hat meine heutige Gesprächspartnerin, die sich seit vielen Jahren mit den Themen Körperbild, Essverhalten und Achtsamkeit beschäftigt. Ganz herzlich willkommen, Cornelia Fichtel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Cornelia, danke, dass du so spontan meine Einladung in diesen Podcast angenommen hast. Du bist ja klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, aber ich glaube auch Yoga-Lehrerin und Autorin zweier Bücher. Mhm. Du lebst in Wien und bist ebenfalls Podcast-Host. Food Feelings heißt dein Podcast. Mhm. Ja, und ich würde sagen, starten wir da jetzt gleich voll rein. Also mich würde interessieren, warum löst der Gedanke, sich im Bikini oder auch im Badeanzug zu zeigen, bei so vielen Frauen Stress aus?
Naja, es geht um Sichtbarkeit. Also plötzlich im Bikini wird der Körper sichtbar, ich werde sichtbar. Und das bedeutet auch immer, dass Leute schauen, dass es vielleicht Bewertungen gibt oder die Angst vor Bewertungen und immer der Vergleich mit anderen, mit dem, was ich im Kopf, also das Bild im Kopf habe, was als gut oder schön oder richtig gilt. Und im Bikini oder im Badeanzug wird man gesehen und hat dann vielleicht auch immer das Gefühl, man sieht nicht so aus, wie die Schönheitsstandards das vorgeben, oder man sieht anders aus als andere Frauen. Und dann liegt der Fokus ganz stark auf, wie sieht mein Bauch aus in dem Badeanzug? Steht der hervor? Was denken andere? Und das ist natürlich ein sehr, sehr unangenehmes Thema, gerade wenn man sich im Körper nicht wohlfühlt.
Aber der Bikini ist ja auch wirklich noch einmal so was Spezielles oder auch der Badeanzug. Weil wenn du jetzt sagst, man wird angeschaut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Abendkleid mich präsentiere, in einem von mir aus auch sehr engen und oft ist ja auch Dekolleté tief ausgeschnitten. Also so viel Unterschied zum Bikini ist da manchmal gar nicht. Aber trotzdem glaube ich, das Wort Bikini und Strand, das löst schon fast so ein bisschen Panik aus bei manchen Frauen.
Absolut. Es ist schon mit Nacktheit verbunden. Man gibt da schon was preis. Man sieht, auch wenn bei einem Kleid vielleicht nur eine dünne Schicht drüber liegt, man präsentiert sich ganz anders. Und das macht im Kopf, ja, wie man sich selber wahrnimmt, macht im Kopf schon extrem viel aus.
Und was vielleicht auch noch ein Unterschied sein könnte, das Abendkleid suche ich mir irgendwie aus, da kann ich so irgendwie meine Vorteile präsentieren, ich kann vielleicht noch mehr kaschieren oder
genau.
Und beim Bikini oder im Badeanzug habe ich da relativ wenig Möglichkeiten, oder?
Da gibt es nichts, ne?
Da gibt es nichts, genau. Glaubst du, dass es grundsätzlich auch Frauen gibt, die sich wohlfühlen im Bikini, oder haben da fast alle ein Thema damit?
Also wenn man sich den Frauengesundheitsbericht anschaut, dann sehen wir schon, dass ein Großteil der Frauen, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das um die 70% der Frauen, 60-70%, sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen. Und das ist unabhängig vom tatsächlichen Körpergewicht. Also egal, ob das jetzt von unserem objektiven Blick jetzt eine normgewichtige, eine schlanke Frau ist oder eine stärkere Frau, das spielt überhaupt keine Rolle. Da geht es eher darum, wie ich mich wahrnehme. Und ganz viele Frauen vergleichen sich halt sehr stark mit dem, was man in den Medien, in den Filmen so sieht, auf Plakaten sieht. Und wir sehen zum Beispiel, wenn wir allein 15 Minuten jetzt auf Social Media oder das Ansehen von Körpern, die als norm schön oder schlank gelten. 15 Minuten reichen aus, um die eigene Zufriedenheit mit dem Körper signifikant, also stark zu reduzieren.
Na, das ist schon heftig. Das ist wirklich heftig. Ja. Mhm. Eigentlich müssen wir es wegtun. Speziell jetzt vor dem Sommer. Aber das ist ja auch gleichzeitig vielleicht auch der Grund, weil das ist jetzt eine sehr subjektive Meinung von mir. Ich habe da keine Studie dazu. Aber dieser Druck, gut aussehen zu müssen, hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren noch verschärft. Möglicherweise durch Social Media, aber ich habe da wenig Erfahrungen dazu. Das ist mehr so ein subjektives Gefühl.
Ja, ich glaube, also da hast du sicher recht. Ich glaube, der Druck war schon immer oder in den letzten Jahren schon immer sehr groß. Also ich kann mich in meiner Jugend, diese ganzen Jugendzeitschriften und Frauenzeitschriften
Wie
erinnern.
Wie alt bist du, Cornelia, wenn ich fragen darf?
Ich bin 37 jetzt.
Ah, noch so jung, schön.
Und da ging es auch schon immer darum, wie quasi der Körper auszusehen hat, wie man irgendwie den Körper sommerfit macht, wie man sich irgendwas antrainiert oder wegtrainiert. Also das gab es schon immer, aber du hast völlig recht, durch die Medien, durch Social Media ist einfach der Impact viel, viel stärker geworden. Und wenn wir bedenken, wie viel Zeit wir auf Social Media zum Beispiel verbringen, dann sind wir einfach viel mehr mit diesen Schönheitsstandards oder anderen Körpern konfrontiert und das hat einen sehr starken Einfluss.
Ja. Ja, also ich bin jetzt 56 Jahre alt und muss auch dazu sagen, ich bin wirklich eine der wenigen Frauen, die irgendwie mit Bikini nie ein Problem hatte. Mhm. Ja. Und in meiner Jugend war es auch noch selbstverständlich, da bist du oben ohne gegangen. Also eigentlich so ein bisschen die 2000er hinein. Ja. Und das würde ich heute nicht mehr. Jetzt nicht so sehr, weil ich mich für meinen Körper schäme, aber irgendwie auch, weil ich das Gefühl habe, es gehört sich nicht. Ja. Und da frage ich mich schon ein bisschen, was ist da passiert? Man sieht ja kaum jemanden nach oben ohne gehen.
Mhm. Ja, das stimmt. Also ich meine, die Schönheitsideale, ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund ist, ja, aber ich erkläre es mir schon auch so, dass es natürlich ein gesellschaftliches Thema ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite machen die Schönheitsstandards nicht Halt vor einzelnen Körperstellen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um das Körpergewicht, sondern da geht es dann auch darum, bei Frauen zum Beispiel jetzt in diesem Fall, wie schaut die Brust aus? Ja, ist die so, wie sie quasi präsentiert wird in vielen Medien, in Filmen? Wie sind die Oberschenkel? Wie sind da wie viel Platz ist da zwischen den Oberschenkeln? Und das Thema Brüste zum Beispiel ist schon auch ein sehr, sehr großes. Also ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, Schönheitsstandards gibt es in jedem Körperbereich und das wird immer schlimmer. Und jedes Mal, wenn wir glauben, okay, jetzt sind wir irgendwie angekommen, dann gibt es den nächsten Schönheitstrend. Also es hört zwischen den Beinen auch nicht auf. Ja.
Das ist so ein enormer Druck dann, ne?
Ja. Immens, ja.
Weil du musst eigentlich immer schauen, dass du irgendwas passt immer nicht. Ne?
Genau.
Aber ich frage mich trotzdem, weil irgendwie, ich weiß nicht, sind wir Brüder geworden? Warum ist es oben ohne kein Thema mehr? Ich habe darüber auch mit meiner Tochter gesprochen, die ist 18. Mhm. Und irgendwie sind wir dann wieder auf Social Media gekommen, aber auch so, weil man hat Handys, jeder hat ein Handy in der Hand und vielleicht auch ein bisschen diese Angst, fotografiert von anderen möglicherweise. Mhm. Möglicherweise drückt da jemand ab und du hast dann ein Bild von dir oben. Das hat es ja bei uns früher nicht gegeben. Ja. Weil eines muss ich schon sagen, also das war, einerseits wird das immer stärker, wie du das auch beobachtest, aber ich meine, diese, ich sage jetzt mal, Frauenmagazine oder diese Schönheitsideale, die hat es schon auch in meiner Zeit, auch in meiner Jugend gegeben. Das ist ja nichts Neues, genau. Und ich habe so sogar das Gefühl, also wenn du jetzt schaust, Stichwort Body Acceptance und so weiter, es geht ja eigentlich auch stark in die Richtung, dass man sagt, nimm dich so an, wie du bist. Ja, man sieht jetzt Frauen nicht nur mit, also sie präsentieren sich auch mit Makel, ja, egal, ob das jetzt eine größere Oberweite ist oder eben wie auch immer. Also dieses nimm dich an, wie du bist, ist ja schon auch ein Trend auf Social Media, aber der kommt irgendwie nicht an.
Ja, also der hatte tatsächlich während zu Beginn von Corona, glaube ich, ist eine sehr, sehr starke Welle rübergeschwappt zu uns. Und das Thema hat viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und es hat sich auch einiges getan. Also wir sehen das in Online-Shops zum Beispiel, wenn man bei bestimmten Kleidungsherstellern oder Modemarken schaut. Die Models, die verwendet werden, sind körperdivers. Egal, ob das um Kleider geht oder Unterwäsche, man sieht das immer mehr. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Bei Männern haben wir da noch Aufholbedarf. Bei Frauen ist es schon viel sichtbarer. Wir haben Werbeplakate, wir haben Filme, wo auch Körperdiversität quasi berücksichtigt wird. Also da haben wir, glaube ich, sehr, sehr gute Fortschritte. Aber auf einen Trend kommt immer ein Gegentrend. Und wir sehen zum Beispiel heuer, seit letztes Jahr begonnen, dass wieder der Gegentrend gekommen ist mit Skinny Models und ja, also es ist sehr spannend. Ich habe den Eindruck, wir gehen gerade ein bisschen rückwärts, aber grundsätzlich die Gesellschaft hat sich da, glaube ich, schon sehr gut weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und da heißt aber noch nicht, dass wir angekommen sind.
Ja, und vor allem, dass es bei den Frauen angekommen ist. Weil ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt eben andere Körperbilder auch sehen, was natürlich sehr begrüßenswert ist, wird, wie du anfangs gesagt hast, immer noch verglichen. Ja? Und dieses Ich bin nicht okay, das haben wir offensichtlich so stark verinnerlicht. Aber haben wir das immer oder glaubst du, dass jetzt der Sommer Frauen besonderen Stress macht?
Also tatsächlich merke ich, dass es in der Arbeit mit meinen Kundinnen zum Beispiel, merke ich, dass es im Jahr immer so bestimmte Spitzenphasen gibt, die diese Unzufriedenheit mit dem Körper, die Körperscham und auch die Körperabwertung und die Unzufriedenheit mit dem Körper massiv verstärken. Und da ist einer dieser Spitzen ist im Jänner. Klassisch, Neujahrsvorsätze. Wir haben dann die ganzen Zeitschriften voll mit irgendwelchen Abnehmprogrammen und ja, was auch immer. Dann haben wir den Sommer.
Oder vor dem Sommer.
Vor dem Sommer, genau. Das heißt, das ist absolut ein Thema, diese Sichtbarkeit wieder. Und ja, dann im Herbst, wenn der Stress zunimmt.
Der berufliche Stress meinst du wieder, oder?
Der berufliche Stress, der Termindruck, also es beginnt dann die Schule, es beginnen Projekte in der Arbeit, dann gegen Weihnachten kommen die ganzen Termine dazu, Weihnachtsfeiern, Projektabschlüsse und so weiter. Und da merken wir auch eine Spitzenphase.
Eine Spitzenphase, dass Frauen sich mehr um den Körper dann kümmern oder mit dem Körper unzufriedener
sind, ja.
Ah, weil sie Stress haben, das hängt zusammen.
Wenn wir Stress haben, dann, man kann sagen, dass sich quasi so eine Tür öffnet im Gehirn. Das heißt, wenn wir gestresst sind, wenn wir in einer negativen Stimmung sind, tendieren wir dazu, auch mehr negative Gedanken zu haben. Weil wenn es mir nicht gut geht und ich denke dann die ganze Zeit, oh, das Leben ist so toll und alles ist so super, das passt irgendwie nicht so zusammen. Deshalb denken wir dann in diesen Phasen auch eher kritischer. Und sobald diese Tür offen ist, ja, gegenüber kritischen Gedanken, kommt auch die Unzufriedenheit mit dem Körper. Und wir projizieren auch den Stress oder die Belastungen vom Alltag dann sehr stark auf den Körper.
Und kommt da dann auch das, ich greife da jetzt ein bisschen vor, aber vielleicht zum Einsatz, dieses Wenn-das-Programm im Sinn von, wenn ich erstmal mit meinem Körper zufrieden bin, sprich die perfekte Bikini-Figur habe, dann bin ich auch glücklich. Dann habe ich weniger Stress, dann ist mein Leben schön. Ja. Dieses Projizieren in die Zukunft. Ne?
Absolut. Wenn ich dann schlank bin, dann Punkti-Punkti. Wir wissen gar nicht, was dann kommt, aber wir stellen uns das Leben besser vor. Und wir sehen schon sehr häufig so, dann bin ich glücklich, dann bin ich selbstbewusst, dann habe ich einen tollen Partner, bin erfolgreich im Job, habe viele Freunde, bin die Lustige oder die Coole im Freundeskreis. Also wir projizieren sehr viel auf Schlanksein. Das kommt aber auch nicht von irgendwo. Da gibt es sogar Studien, ja, wenn man Menschen Fotos von schlanken Personen zeigt und Fotos von dicken Personen und dann die Personen bittet, Eigenschaftswörter zuzuordnen zu bestimmten Fotos, dann sehen wir, dass die schlanken Personen sehr gesellschaftlich akzeptierte und gute Eigenschaften zugeschrieben bekommen und dicke Personen eben nicht. Also da kommt dann eher faul, undiszipliniert und so weiter. Mhm. Und das ist etwas, was auch in der Gesellschaft, in Medien, in Filmen repliziert wird und eingebaut wird. Ja, die dicke Person, die lustige ist, die stolpert, die ständig ist, die tollpatschig ist. Und das verbinden wir natürlich mit dick sein. Und wenn ich dann schlank bin, ist halt das Gegenteil davon. Na, dann bin ich glücklich und nimmer tollpatschig.
Ja, und ist das dann nicht auch mit Scham verbunden? Also wenn ich dann jetzt einen dicken Körper habe und vielleicht als faul gelte, als nicht diszipliniert, das macht ja was mit dir, dass ich mich dafür dann schäme?
Absolut. Also diese, wir nennen das Stereotype und also Gewichtsstigmata und Stereotype. Und die projiziere ich dann auf mich. Das heißt, okay, dicke Personen sind undiszipliniert, faul und so weiter. Ich bin dick, also bin ich das auch. Und da ist es völlig egal, ob ich real auch dick bin. Wenn ich mich dick wahrnehme, dann nehme ich auch die Eigenschaften wahr, die dicken Menschen zugeschrieben werden. Das heißt, ich finde mich dann auch eher faul, undiszipliniert. Und ich will natürlich nicht in diese Gruppe fallen. Und deshalb versuche ich in der Regel alles Mögliche zu tun, damit ich dann nicht reinkomme. Und wir sehen dann zum Beispiel gerade diesen Druck, beweisen zu müssen, dass ich nicht faul bin. Also so dieser Perfektionismus, Leistungsdruck sieht man zum Beispiel sehr stark dann auch bei den Personen, die sich im Körper nicht wohlfühlen oder nicht richtig oder schön finden.
Auf die Wege hinaus, aus diesem nicht sehr schönen Selbstbild, kommen wir sicher noch zu sprechen, ausführlich auch. Ich wollte dich aber vorher noch fragen, meinst du, gibt es auch spezifische Lebensphasen jetzt, in denen Frauen besonders anfällig für Körperkritik sind?
Also mit Sicherheit in der früheren oder im Jugendalter, oder wenn der weibliche Körper sich formt, wo das Thema Beziehung, Partnerschaft kommt, wenn man Interesse hat und wo es auch darum geht, dem potenziellen PartnerInnen zu gefallen, gut auszuschauen. Also das ist immer eine sehr kritische Phase. Dann natürlich in der Schulzeit, wo Jugendliche sich beginnen auch zu vergleichen, weil ich sehe plötzlich auch andere Körper, habe eine ganz andere Körperidentität. Ich sehe aber, dass es dann stabil bleibt. Also meine Kundinnen, mit denen ich arbeite, die sind von 20 bis 70 alles. Und das ist schon krass. Also ich habe Kundinnen, die seit ihrem 20. oder 30. Lebensjahr eine Diät nach der anderen machen und unglücklich sind in ihrem Körper. Und man hört oft, naja, irgendwann hört das auf. Ja, wenn ich dann 50 bin, 60 bin, dann gibt es andere Themen, die wichtig sind. Aber nein, das ist nicht so.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob es auch die guten Phasen gibt oder ob es mal aufhört. Ja.
Leider nein. Also ich glaube, man muss da wirklich arbeiten an sich. Also es hört sicher nicht automatisch auf, aber man kann was dafür tun. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Dieses Stichwort Bikini-Konfidenz, war das eigentlich für dich selbst jemals ein Thema?
Absolut, absolut. Ich bin auch eine Frau, ich habe auch diese Zeitschriftenmagazine gelesen. Ich war auch jugendlich und da gab es natürlich auch die Phase, wo ich mich verglichen habe. Und ich war jetzt nie dick oder hochgewichtig, würde ich sagen, habe mich aber dick gefühlt. Ich war jetzt nie schlank, aber es war schon immer ein Thema für mich. Ja, Oberschenkel, wie schaut mein Bauch aus, wenn ich jetzt auf einen Ball gehe? Ich bin in Salzburg aufgewachsen, da ist immer so eine sehr starke Ballsaison gewesen. Das heißt, man will dann gut ausschauen, um die Jungs zu beeindrucken. Oder also damals, ja, war das so in meinem Kopf. Und ja, da war das schon ein sehr großes Thema.
Ja, und ganz ehrlich, ich meine, es ist ja auch nichts Schlimmes daran, gut aussehen zu wollen. Das muss man jetzt auch einmal sagen. Ja? Mhm. Ich meine, wer will nicht gut aussehen? Ich finde, das ist so ein relativ normales, menschliches, nämlich männliches wie weibliches Bedürfnis, oder?
Ja, ich würde sagen, es ist natürlich jetzt evolutionstheoretisch begründet, ja, auf der einen Seite insofern normal, auf der anderen Seite sind wir aber, glaube ich, jetzt in einem auf einem Level, das wirklich übertrieben ist. Und ich glaube, Schönheit und Aussehen wird einfach massiv überbewertet. Und gibt es auch den Begriff Schönheitsarbeit, also die Zeit, die Frauen damit verbringen, sich herzurichten, schick zu machen. Ich meine, das sind Stunden an Arbeit, es sind immens hohe Kosten, wenn man sich mal anschaut, was diese ganzen Produkte kosten. Friseur, Nägel machen, was auch immer. Also das spielen schon massive Kosten mit einer Rolle. Und das ist nichts, was so kommt, was natürlich ist, sondern das ist schon etwas, was uns vorgelebt wird, was in der Gesellschaft auch so mitgegeben wird. Und
steckt ja natürlich auch eine ganz große Wirtschaftsindustrie dahinter.
Absolut.
Davon profitieren ja
absolut
viele. Und irgendwie, also wenn ich denke Also ich habe das Gefühl, meine Eltern, also ich bin 1968 geboren, aber wie die jung waren, da kam tatsächlich so eine Art Befreiungswelle. Also da begann ja das dann auch mit Bikini und oben, ohne zeigen. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, diese Stellenannoncen, wie sich Männer Frauen gewünscht haben, ja, die mussten repräsentativ sein. Das war wichtig, dass sie, keine Ahnung, im Abendkleid und im Bikini eine gute Figur machen. Ja. Und das haben wir natürlich schon immer noch auch in unseren Köpfen drinnen. Ich finde das bei der ganzen Angelegenheit, die ist oft so zweischneidig. Mhm. Das sind wirklich zwei Gesichter. Und ich glaube, es hilft dir auch niemandem, wenn du ihm sagst, jo, ist eh wurscht, wie es ausschaut, tu da nichts an. Mhm. Weil das ist ja, man muss schon, ich glaube, dieses Bedürfnis, gut aussehen zu wollen, auch irgendwo ernst nehmen. Weil ich selbst sollte mich zumindest schön finden, oder?
Ja, ich glaube, es ist immer so ein Zusammenspiel. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, dass ich mit mir gut kann und ich glaube auch zu hinterfragen, warum man das macht. Also warum verbringe ich vielleicht stundenlang damit, meine Nägel oder mein Gesicht irgendwie zu schminken, und per se ist nichts Schlechtes dabei. Das ist völlig okay, das zu machen, und gleichzeitig darf man hinterfragen, okay, für was mache ich das, für wen mache ich das und vor allem, was passiert, wenn ich es nicht tue. Weil wenn ich dann sage, ich traue mich nicht hinauszugehen oder ich schäme mich oder ich kann mich nicht selber anschauen, wenn ich nicht irgendwie gestylt bin, dann ist natürlich ein ganz anderes, sind wir auf einem ganz anderen Level. Also ich glaube, es ist gut, so eine Balance zu finden für sich zu wissen, was ist mir wichtig und warum mache ich auch gewisse Dinge. Und ich glaube, so aus psychologischer Sicht ist es wichtig, sich nicht nur über das Aussehen zu definieren, sondern auch andere Lebensbereiche zu haben, wo man sich definieren kann. Ob das jetzt Hobbys sind, Charaktereigenschaften, Berufliches, Familie. Also da gibt es ganz viele Rollen, die man einnehmen kann und wo man sich definieren kann drüber. Und ich glaube, das Aussehen kann schon etwas sein, aber es sollte jetzt nicht den Großteil davon ausmachen, ja.
Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, weil du sagst, sich definieren, also zum Beispiel jetzt über Sport oder, also wenn Sport ein Hobby ist, ja, also wenn ich mir jetzt so anschaue, keine Ahnung, diese Surfer oder so, dass da, oder auch Volleyballerinnen, dass da das vielleicht weniger eine Rolle spielt, dass die vielleicht weniger Scheu davor haben, den Körper zu zeigen, weil sie sich eben nicht nur über die Ästhetik definieren, sondern eben auch über, ich spiele gut, ich surfe die perfekte Welle oder wie das auch immer so heißt. Weißt du, was ich meine? Dass der Sport eigentlich ein ganz gutes Mittel dazu ist, den Körper eher zu mögen, wie er halt ist. Oder siehst du das anders?
Finde ich einen interessanten Gedanken. Ich habe gerade überlegt, wie ich das sehe, oder habe gerade geschaut, welche Gedanken mir dazu durch den Kopf gehen. Aber ich glaube, Bewegung an sich ist etwas sehr Zentrales. Und da geht's weniger darum, mit Bewegung oder Sport den eigenen Körper zu formen, sondern allein, wenn ich merke, was mein Körper alles kann, wenn ich den Körper bewege und etwas damit tue, dann hat man auch gleich ein ganz anderes Körpergefühl. Also das sehe ich auch tagtäglich bei meinen Kundinnen. Ich merke es auch bei mir. Die Stimmung ist anders. Man ist auch vielleicht stolz auf den Körper, weil heute beim Yoga hat irgendwas total super geklappt, was ich vielleicht vor 3 Wochen noch nicht so gut konnte. Also man entwickelt eine ganz andere Beziehung. Durch Bewegung wird das Körpergefühl auch ganz anders. Und wenn wir jetzt in den Sportbereich reinschauen, natürlich, also da ist dann Essen und Körper spielt natürlich dann auch eine große Rolle, wo es um Leistung geht, wo es um Optimierung geht. Aber ich glaube, auch Sportler sind nicht gefeit davor, sich unwohl im Körper zu fühlen. Aber es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn du etwas tust mit deinem Körper.
Ich möchte nochmal ganz kurz auch auf diese, ich weiß nicht, ob man es so nennt, Körperschema-Störung zu sprechen kommen. Also, dass Frauen sich als zu dick empfinden, obwohl sie eigentlich schlank sind. Erstens einmal, wie kann man sich das erklären? Und was wäre so aus deiner Sicht der größte Irrtum, den Frauen vielleicht über ihren Körper haben?
Boah, der größte Irrtum? Das ist eine sehr gute Frage. Ich stelle die Frage zurück und schau, was mir dazu einfällt. Körperschemastörung. Das kommt tatsächlich sehr häufig vor. Es gibt sogar eine Gesundheitsbefragung von Kindern und Jugendlichen, die in Schulen durchgeführt wird. Und da sieht man das schon bei 12-Jährigen, dass die angeben im Fragebogen, dass sie zu dick sind, obwohl sie eigentlich ein Normgewicht haben. Also das ist schon krass. Mhm. Wie entsteht das durch Vergleiche? Ja, ich sehe andere Personen, vergleiche mich damit. Und wenn man wenig Selbstwert hat, ja, und der Selbstwert spielt da immer eine Rolle. Das heißt, wenn ich einen niedrigen Selbstwert habe, bin ich in der Regel kritischer mir selbst gegenüber. Ich bewerte Fehler oder Dinge, die von anderen jetzt abweichen, als viel negativer. Also wenn jetzt eine Freundin oder mein Partner oder ihn einen Fehler macht, dann würde ich vielleicht sagen, naja, hat einen Fehler gemacht, mein Gott, kann ja mal passieren. Wenn ich einen Fehler mache, geht die Welt unter, weil das bedeutet dann gleich in der Zuschreibung, ich bin schlecht, ich habe irgendwas nicht gut hinbekommen, ich bin eine schlechte Mama, Angestellte, Selbstständige, was auch immer. Das heißt, wir sehen das viel katastrophaler. Und dasselbe ist auch beim Körper. Wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich einen sehr starken inneren Kritiker habe, dann nehme ich den Körper viel negativer und schlechter wahr, als er tatsächlich ist.
Und würdest du auch sagen, der Selbstwert ist der Punkt, an dem man ansetzt, um sich jetzt im Bikini wohlzufühlen? Weil wir sind uns klar, dass das ist ein Problem. Ich nehme auch an, dass viele Frauen, du hast es ja auch angesprochen, zu dir kommen, gerade jetzt vor dem Sommer und sagen, ja, ich mag eigentlich mich nicht im Bikini zeigen. Wo setzt man da an?
Jein, würde ich jetzt die Frage beantworten. Natürlich dreht sich irgendwie alles um den Selbstwert. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass der Selbstwert leider Gottes eine relativ stabile Konstante ist. Das heißt, ich kann mich nicht einfach vor den Spiegel stellen und mir sagen, hey, du bist zu toll, du bist zu toll.
Was so, ja oft empfohlen wird,
was
oder?
Oft empfohlen wird, ja, ja. Fake it till you make it. Das funktioniert vielleicht bei anderen Dingen, wie bei Eigenschaften, wie ich muss jetzt eine Präsentation halten, aber ich habe Angst, dann Fehler zu machen. Wenn ich mir das sage, du schaffst das, dann funktioniert das eventuell. Aber wenn ich jetzt mir einrede, dass ich schön bin, obwohl ich das überhaupt nicht so fühle, ja, und empfinde, dann ändert sich da relativ wenig. Ich glaube, dran arbeiten ist extrem wichtig. Es ist wichtig, sich über verschiedene Lebensbereiche zu definieren. Aber ich persönlich arbeite mit meinen Kunden am liebsten mit einem anderen Konzept. Das ist so ein Parallelkonzept zu dem Konzept des Selbstwertes. Und das nennt sich Selbstmitgefühl. Und da geht es darum, mitfühlend mit sich selbst umzugehen, so wie man mit einer Freundin zum Beispiel umgeht. Ja, dass man fürsorgliche Worte findet, dass man auch die positiven Aspekte, die Stärken hervorstreicht, dass man beim Körper zum Beispiel nicht nur drauf schaut, jetzt auf die Optik, was alles schlecht ist, sondern auch dafür dankbar ist, was der Körper alles leistet. Ja, weil es gibt ganz viele Dinge, die uns der Körper ermöglicht, jeden Tag. Und wenn ich da oft an meine Kundinnen denke, was die leisten, ja, die haben vielleicht einen Job, Vollzeit oder Teilzeit, die managen die ganze Familie fast alleine, die ziehen Kinder groß, die kochen, die sind zum Teil ehrenamtlich noch tätig, die haben Hobbys. Ich meine, der Körper ermöglicht mir das alles, ja, und der funktioniert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das mal hervorzustreichen, ja, und nicht immer drauf rumzuhacken.
Ja, weil dieses Vertrauen auch zu haben, dass mein Körper funktioniert, das ja. ist ja auch etwas, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann so über die Hintertür auch zum Selbstwert kommt und sagt, ja, mein ja. Körper kann ich mich verlassen, ja, der lässt mich eigentlich nicht im Stich. Ja.
Absolut, absolut. Und das Konzept vom Selbstmitgefühl, achtsames Selbstmitgefühl heißt das, weil du vorher im Intro Achtsamkeit angesprochen hast, ist tatsächlich ein Konzept, was man sehr schnell umsetzen kann. Also dieses nett mit sich sprechen. Und zu sagen, ja, auch wenn mir das jetzt nicht gut gelungen ist, weiß ich, dass ich mein Bestes gegeben habe. Ja, wenn ich so mit mir spreche, dann ist das natürlich etwas, was einen ganz starken Impact hat und viel einfacher zu ändern ist in den Denkmustern, als wenn ich sage, du bist so toll, du bist so toll.
Ja. Jetzt bin ich bei dir hängen geblieben an einem Wort, schnell. Mhm. Weil in Wahrheit sprichst du ja diese Glaubenssätze an,
richtig.
Die wir ja schon sehr lange in uns tragen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, die kann man schnell ändern. Weil normal hört man immer, das dauert ewig, bis du sowas loswirst. Mhm. Wie geht das schnell?
Also ich würde jetzt unterscheiden zwischen den Selbstgesprächen, die ich habe, und Glaubenssätze. Also Glaubenssätze sind ja wirklich so Selbstüberzeugungen, die ich über mich selbst habe. Und die sind tatsächlich ja, manchmal gehen sie schneller zu ändern und manchmal langsam, aber die sind, da darf man schon arbeiten an sich. Diesen Dialog oder Monolog, den man mit sich selber führt, den kann man relativ schnell ändern. Also die Art und Weise der Selbstgespräche, die ich so führe. Also jeder kommentiert ja so ein bisschen so, jetzt bist du wieder botschert oder mein Gott, jetzt bist du wieder zu spät rausgegangen. Also diesen Dialog kann man relativ schnell ändern.
Wenn ich achtsam bin, oder?
Und wenn ich achtsam bin.
Genau. Das ist die Voraussetzung.
Genau. Absolut, ja. Genau. Also ja. Weil deine Frage ist, wie geht das? Mhm. Wichtig ist mal wahrzunehmen, was geht mir denn eigentlich den ganzen Tag so durch den Kopf? Ja? Und wenn wir das mal wahrnehmen, dann fällt uns vielleicht auf, wie kritisch oder negativ wir da oft mit uns selber sind. Ja? Und wenn ich das mal wahrgenommen habe und mir das bewusst ist, dann ist der nächste Schritt, die Dinge so ein bisschen anders zu formulieren. Ja, und so wie ich es mit einer Freundin machen würde oder mit meinen Kindern, mit meinem Partner oder Partnerin.
Gib uns ein konkretes Beispiel. Also wenn ich jetzt denke, zum Beispiel, ja super, jetzt schaust, da hast du wieder deine Speckröllchen, die da hervorquellen, da über der Jeans, super, taugt man nicht. Ja.
Dann würde ich zum Beispiel sowas sagen, ein Teil in mir kritisiert gerade meinen Körper oder ein Teil in mir fühlt sich gerade mit dem Bauch nicht wohl. Oder ich könnte sagen, auch wenn ich die Speckröllchen jetzt nicht so super finde an meinem Bauch, weiß ich, dass ich mehr bin als meine Speckröllchen. Oder also da muss jeder seine eigene Formulierung finden. Aber wenn ich diese Worte, diese kleinen Umformulierungen einbaue, dann schiebe ich dieses Thema so ein bisschen weiter weg und dieser negative Impact ist nicht so stark. Mhm. Ja, ich relativiere das Ganze.
Heißt aber noch nicht, dass ich mich dann auch automatisch schön finde, muss man auch dazu sagen.
Nein, genau. Also das ist auch der Punkt beim achtsamen Selbstmitgefühl. Da geht es jetzt auch gar nicht darum, dass ich sage, ich muss irgendwo ankommen und sagen, ich finde mich total super, sondern da geht es in erster Linie darum, den Dialog und den Umgang und die Fürsorge mit sich selber zu verändern. Und wenn ich die Fürsorge mit mir selber verändere, dann komme ich in einen Bereich, der so dieses Minimum ist. Wir nennen das Respekt. Ja? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Selbstliebe erreichen wollen, dann wäre die Selbstliebe die oberste Stufe, so die 10. Und Respekt zu haben für sich selber wäre die unterste Stufe. Ja? Und vor dem Respekt kommt sowas wie Vernichtung, Abwertung, weißt du, also dieses Schlechtmachen. Respekt wäre dann dieses Level, wo ich sage, okay, ich achte auf mich, ich bereite mir was zu essen zu, ich nehme regelmäßig Mahlzeiten ein, ich kümmere mich einfach um mich, ja. Und irgendwann kann ich mich hocharbeiten, die Stufen, wo ich dann irgendwann Wertschätzung für mich empfinde oder vielleicht auch Zuneigung. Irgendwann finde ich mich dann mal gut auch, ja, und am nächsten Tag halt nicht. Also ich glaube, wir müssen uns auch davon verabschieden, von dieser Vorstellung, dass wir irgendwann an einem Punkt ankommen, wo wir vorm Spiegel stehen, jeden Tag und uns jeden Tag sagen, hey, du bist echt klasse, du bist die Beste, du bist die Schönste.
Das ist uns so eingetrichtert worden.
Ja, ja. Aber das ist nicht realistisch.
Nein.
Und das ist, ich muss wirklich sagen, für die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, ist das sehr unrealistisch.
Das ist fast ein Hohn, oder?
Das ist ein Hohn, ja, genau. Mhm. Und bei der Vorstellung, dass sie da hinkommen müssen, ja, fangen sie es gar nicht an, weil sie jetzt in einem State sind, in einem Mindset, wo sie sehr, sehr schier mit sich reden, wo sie sehr schier mit sich selber umgehen. Und in dieser Phase zu sagen, ja, jeder muss sich selbst lieben, ist lächerlich. Ja. Mhm. Aber so dieser mal in den respektvollen Umgang zu kommen und mit diesen Beschimpfungen und Bestrafungen aufzuhören, ich glaube, das ist schon mal ein wesentlicher Schritt.
Mhm. Ich habe in der Vorbereitung zur Sendung mit einer sehr lieben Kollegin gesprochen, und habe sie so gefragt, wie ihr halt geht mit dem Bikini und so weiter. Und was sie gesagt hat, ist, das Schlimmste für sie ist dieses, jetzt muss ich abnehmen vorm Sommer, weil das so Druck erzeugt, sagt sie. Und andererseits hat sie gesagt, wenn ich merke, dass ich 2 bis 3 Mal in der Woche Sport mache und in die Kraftkammer gehe, dann habe ich schon einen anderen Körper. Mhm. Da haben wir wieder diese wenn ich was mache für mich, geht es mir schon irgendwie besser. Mhm. Auf der anderen Seite, der Druck wirkt sich negativ aus. Empfiehlst du deinen Klientinnen Sport zu machen?
Ja, aber mit einem anderen Motiv im Hintergrund. Also Sport und Bewegung ist etwas sehr Zentrales. Wir haben einen Bewegungsapparat, der will bewegt werden. Und es ist tatsächlich wichtig für die Psyche, weil Bewegung dabei hilft, Stresshormone abzubauen, Glückshormone auszuschütten, in eine Balance zu kommen. Auf der einen Seite, zweitens verbessert es das Körpergefühl. Ja, ich bin stolz auf meinen Körper und fühle mich wohl, wenn ich merke, der ist irgendwie geschmeidig, beweglich. Also die Bewegungen, da krackst nicht ständig. Okay, bei mir krackst es auch, aber wir wissen, was ich meine. Es ist kein Krampf, wenn ich mich drehen möchte oder so.
Ja. Und vor allem, ist aber gesund, ja.
Es ist gesund, ja. Und vor allem geht es ja auch darum, dass ich die alltäglichen Dinge bis ins höhere Alter machen kann, die man halt so tut, ja. Und ich schlepp halt nun mal Einkäufe, ich hebe ein Kind hoch, ich hebe Dinge vom Boden hoch oder strecke mich nach oben, um aus einem Regal was rauszuholen. Und das sind alltägliche Dinge. Und je beweglicher, je stärker, je mobiler, also je mehr Mobilität ich auch habe, jetzt, desto besser ist es dann auch im Alter, weil genau da brauche ich das. Ja,
ja, und ich finde, es macht auch was mit der Haltung. Also absolut. Körperhaltung, finde ich, ist auch wichtig, weil da sind wir wieder jetzt auch beim sich zeigen im Badeanzug. Da ist Haltung schon auch
absolut wichtig. Also ich meine, ich bin aufrechter, wenn ich mich wohlfühle. Ja, das ist so ein, schau mich an, ich bin da, ich bin präsent. Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ist es eher so ein Zusammensacken. Ne? Die Schultern gehen vor, der Kopf hängt runter, ich mache mich klein. Das fühlt sich auch mental anders an. Ja.
Das heißt, du rätst deine Klientinnen zur Bewegung, aber gibst du auch Trainingspläne oder so? Oder?
Nee. Also ich rate auch nicht. Also es ist ein bisschen schwierig. Also viele Frauen, die zu mir kommen, die stecken seit Jahren in Diätkreisläufen fest. Also versuchen abzunehmen, dann kontrollieren sie sich, essen einmal am Tag oder was auch immer sie für Diäten oder Abnehmprogramme da finden. Da machen sie das, dann funktioniert das. Dann gibt es einen Moment, der wo eine Geburtstagsfeier, eine Einladung, ein Abend, wo ich erschöpft und müde bin, da gönne ich meine Ausnahme und dann kommt dieses, was eh jeder kennt, jetzt ist auch schon wurscht, ja, dieser Gedanke, und dann kommt das Überessen. Dann fühle ich mich wieder unwohl, bin sehr streng zu mir selber, dann beginne ich wieder mit der nächsten Diät und so geht der Kreislauf oft ein ganzes Leben lang. Und wenn die zu mir kommen, haben die diesen Kreislauf mindestens schon 10-mal durch. Und in diesem Kreislauf spielt Bewegung auch eine zentrale Rolle, weil uns eingetrichtert wird und vermittelt wird, wenn du dich bewegst, nimmst du ab, weil du verbrennst dann Kalorien. Und dadurch habe ich dann eine sehr negative Beziehung zu Sport und Bewegung, weil ich mich zwingen muss. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich es dann nicht tue. Und beim Sport gibt es dann auch immer gewisse Kriterien. Ich muss bestimmte Kalorien verbrennen, eine gewisse Anzahl an Kilometer oder Stunden oder Minuten joggen oder was auch immer. Das heißt, ich mache das nicht, weil es mir Spaß macht an sich, sondern ich mache es, weil ich muss, um Kalorien zu verbrennen.
Nächster Schritt zu entsprechen.
Genau, richtig. Und dadurch ist die Beziehung zu Bewegung und Sport oft sehr schlecht. Das heißt, wenn ich mit Leuten beginne zu arbeiten, dann, wenn sie Sport mögen oder Bewegung, finde ich das super. Ja, bei vielen muss ich mal den Druck rausnehmen, weil viele machen halt ganz viel Leistungssport dann und das dann zu viel. Und bei einigen, die diesen Widerstand haben, weil Bewegung einfach was Negatives ist, dann sage ich, okay, dann lassen wir es mal. Ja, dann komme ich von außen und nehme den Druck weg und sage, okay, du musst jetzt mal gar nichts machen. Und irgendwann kommen wir dann auf das Thema zurück und dann schauen wir uns an, wie ist denn die Beziehung zu Sport? Wie war das denn? Mit welchem Motiv habe ich denn immer Bewegung gemacht? Und irgendwann nähern wir uns dem Thema ab und an und dann geht es darum, Dinge auszuprobieren. Nicht um Kalorien zu verbrennen, nicht um den Körper zu formen, nicht um einen Sixpack zu bekommen, sondern einfach nur deshalb, weil Bewegung sich gut anfühlt, mir hilft, Stress abbaut und so weiter, so 1000 positive Effekte hat.
Ich möchte nur ganz kurz einhaken, weil es ja doch auch viele Frauen gibt, die eben regelmäßig ins Fitnessstudio gehen etc. und sich eigentlich gut dabei fühlen, also jetzt ohne Krankheit. Das ist schon okay auch und also das ist jetzt auch nicht zu verurteilen, oder?
Na, überhaupt nicht.
Das ist
nicht.
Nur, wenn es Krankheitswert hat, da muss man dann aufpassen, weil grundsätzlich glaube ich, dass ich sage, okay, ich tue was, damit ich mich wohlfühle im Körper und wenn ich dann, wenn das Ergebnis ist, dass ich auch noch gut ausschaue dabei, okay.
Ja, super. Also wenn es mir Spaß macht und ich das gerne mache. Ich meine, jeder hat ja Tage, wo man sich denkt, na bitte nicht. Und man geht dann hin und dann fühlt man sich gut. Also wenn das so meine Basis ist, dann ist es ja eh grandios, ja.
Ja, du sprichst jetzt das an. Ein bisschen Disziplin braucht es auch oder ist nicht schlecht, sagen wir so.
Ich würde das Wort Disziplin wegstreichen und würde Kontinuität, also da dran zu bleiben und regelmäßig sich zu bewegen. Also ich bin bei mir auch davon weggegangen, zum Beispiel zu sagen, ich muss da jetzt was machen.
Aber was stört dich konkret am Wort Disziplin?
Weil es mit Willensstärke verbunden ist und wir brauchen für unser Verhalten Emotionen. Ja, und wir können Emotionen, sage ich jetzt mal, nicht kontrollieren. Also ich kann nicht sagen, verlieb dich jetzt in die Person oder entlieb dich von der Person und sei jetzt auf Knopfdruck nicht mehr eifersüchtig. Mhm. Also Emotionen können wir nur zum gewissen Grad beeinflussen. Und wenn ich einer Person ständig sage, ja, du machst das nicht, weil du bist undiszipliniert, dann bringt das einfach sehr viele starke negative Emotionen mit, gegenüber mir selber zum Beispiel, und erzeugt so diese ständigen Gedanken, ich bin falsch, mit mir ist was falsch. Mhm. Aber ich bin, also nicht nur ich, auch sehr viel Forschung, ist da der Meinung, dass der Zugang einfach entscheidend ist. Ja? Also es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich zwinge mich jetzt, weil ich muss Disziplin haben, oder ich sage, ich mache etwas, was mir gut tut. Mhm. Weil wenn du Leute hast, die zum Beispiel gerne Sport oder Bewegung machen, dann sagt keiner davon wahrscheinlich, ich brauche da jetzt viel Disziplin, sondern ich merke es bei mir auch, du wachst auf und denkst, boah, ich habe jetzt Lust auf diese Bewegungseinheit. Ja. An manchen Tagen ist deine Energie weniger und dann denkst du dir, okay, jetzt mache ich es trotzdem.
Darf ich da nachfragen, würdest du das auch auf andere Bereiche ausweiten, jetzt zum Beispiel bei der Arbeit, und da auch sagen, na, Disziplin ist nicht gut?
Ich würde jetzt nicht per se sagen, Disziplin ist ein schlechtes Konstrukt, aber gerade im Zusammenhang mit Essen, mit Körper, mit Bewegung, finde ich es einfach ein schlechtes Wort, weil warum finde ich das? Weil ständig suggeriert wird, wenn du genug Disziplin hast, dann bist du schlank. Wenn du genug Disziplin hast, dann gehst du zum Sport und wirst schlank. Und das stimmt einfach nicht.
Beziehungsweise wenn ich es nicht habe, dann kommen die Schuldgefühle, nicht? Und das,
genau, richtig. Ja, ja. Ja, ja. Und ich muss dazu sagen, viele Frauen, mit denen ich arbeite, die haben ihre eigene Firma, die sind selbstständig, die haben Karriere gemacht, sind CEO in Unternehmen. Und denen sagt man dann, sie haben wenig Disziplin. Also das glaube ich jetzt nicht. Ja.
Sehr, sehr spannender Zugang, wirklich. Jetzt kommen wir vielleicht vom Sport nochmal auf die Ernährung. Lohnt es sich, hier anzusetzen? Was rätst du Frauen, du hast es selbst angesprochen, die eben immer wieder Diäten machen und sich selbst ja meistens erfolglos dann in die Bikini-Figur zu hungern versuchen? Ist es überhaupt hilfreich, Ernährungstipps abzugeben, oder ist das überhaupt kontraproduktiv? Wie gehst du dieses Thema an?
Also jetzt wieder auf die Frauen bezogen, ja, mit die einfach seit Jahren in diesem Diätkreislauf drinnen sind. Wo liegt das Problem? Also ich fühle mich nicht wohl und dann beginne ich mein Essverhalten zu kontrollieren im Kopf mit Disziplin oder was auch immer, ja. Und je mehr ich mich kontrolliere beim Essen, je mehr ich mir Vorschriften mache, Verbote mache, irgendwelche Tipps oder Regeln einhalte, desto mehr ist die Gefahr, dass mein Selbstwert immer schlechter wird, dass ich mich überesse, dass ich emotionales Essen habe und einfach in so einer Abwärtsspirale drinnen stecke. Das Problem am Anfang war natürlich, ich fühle mich nicht gut, ich habe einen niedrigen Selbstwert, sage ich jetzt mal. Der zweite Punkt, der zweite Schritt ist, wie habe ich versucht, das zu lösen? Über Kontrolle, über Ernährungstipps. Wenn ich also jetzt gefragt wäre, was ich mache, ist, nein, ich gebe nicht noch mehr Ernährungstipps, weil genau das ja das Problem ist.
Und die könnten auch nicht helfen. Also wenn man, ich weiß es nicht, wenn man, ist es nicht so, dass das gerade diese Menschen, die eigentlich normales Essverhalten nicht kennen, sondern eigentlich nur immer Diät gemacht haben, dass denen nicht eine gewisse Ernährungsrichtlinie helfen könnte? Also zum Beispiel, dass man sagt, keine Ahnung, ist in der Früh mehr oder ich weiß nicht, brauchen die nicht sowas wie einen Anker? Weil wo setzen die an? Die sind doch hilflos, wenn man ihnen sagt, iss, was du magst. Das können die ja nicht, oder?
Also in der Regel haben die schon A bis Z schon alles durchprobiert.
Ja.
Und jetzt muss man sich immer die Frage stellen, was ist eigentlich das Problem? Und das Problem ist in der Regel nicht, dass die zu wenig Ernährungswissen haben. Die kennen Kalorienanzahlen, Nährstoffanzahlen, Punkte. Die wissen oft alles auswendig. Die haben alles abgewogen und so weiter. Und dann kommen wir wieder zurück und schauen uns an, was beeinflusst eigentlich Verhalten. Und dann sind wir wieder bei den Emotionen. Das heißt, das Problem ist eigentlich, dass mein Selbstwert gering ist, dass ich schlecht über mich denke, dass ich mich abwerte. Oder dass ich nicht mit Emotionen umgehen kann, keine gute Beziehung zu meinen Emotionen habe, das nie gelernt habe, meine Grenzen, meine Bedürfnisse zu akzeptieren, zu respektieren. Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich immer den Ausweg übers Essen suchen, weil mir auch immer vermittelt wird, ja, wenn du dich ein bisschen zusammenreißt, dann wirst du schlank, dann ist alles super und so.
Ja, und weil es eine Unmenge an Ernährungsvorschriften oder Vorschlägen vielleicht auch gibt. Ja. Das beginnt ja beim, weiß ich nicht, Intervallfasten und endet absolut bei dem, dass man eben sagt, was alles, wie sich die Nahrung optimalerweise zusammensetzt. Ich meine, das ist ja selbst für mich als Gesundheitsjournalistin schwierig, das oft alles aus dem Kopf zu kriegen und wirklich der eigenen Stimme zu vertrauen, weil du immer denkst, okay, kriege ich jetzt genug Nährstoffe, ist das eigentlich, also ich finde, das Denken weg vom Teller zu kriegen, ist nicht einfach.
Ist es
selbst
nicht.
Für Menschen, die kein Essproblem haben. Ja.
Absolut, das ist ja auch allgegenwärtig.
Genau.
Und das ist, Ernährung ist ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen zu einer, ja, Ersatzreligion geworden.
Ja, oder jetzt alleine, wo an jeder Ecke steht, iss mehr Protein. Gerade Frauen ab 50 und eben, wenn du Kraftsport oder wenn du Sport machst und also jede Frau isst angeblich zu wenig Eiweiß, ja. Also das geht ja nicht spurlos an einem vorüber. Aber du gibst gar keine Empfehlungen deinen Klientinnen.
Also das Problem ist, dass das Essverhalten dass das Essverhalten ungesund ist. Ernährungswissen haben wir alle. Also meine Kundinnen, okay? Meine Kundinnen haben sich schon sehr viel damit beschäftigt und im Grunde genommen können die dir sehr genau sagen, was sie laut Lehrbuch, was man essen sollte. Und die allgemeine, die Wissenschaft und die Ernährungsberatung ist sich ja einig, wie eine nährstoffreiche Mahlzeit aussieht. Ja? Und das ist so. Das würde ich jetzt auch nicht negieren und da würde ich jetzt auch nicht sagen, ignorier das. Mhm. Das ist der allgemeine Konsens und das ist so. Aber mich darauf zu versteifen und dann schlechtes Gewissen zu haben, das bringt halt nichts. Und ich muss mir immer die Frage stellen, warum habe ich denn dieses Thema? Und das Thema ist nicht, dass ich zu wenig Ernährungswissen habe, sondern das Thema ist, dass ich mich in meinem Körper unwohl fühle und eine Diät nach der anderen mache. Und dann verlerne ich irgendwie auf meine Körpersignale zu hören. Ich spüre dann gar nicht mehr, bin ich jetzt hungrig, bin ich schon satt, soll ich jetzt was essen oder nicht oder darf ich jetzt? Da mache ich Intervallfasten, habe einen Mega-Hunger, erlaube mir aber nicht zu essen, weil Essenszeit ist erst in 2 Stunden. Dann warte ich 2 Stunden, dann habe ich so einen Kohldampf, dass ich gleich 3 Portionen esse. Und egal wie gesund diese 3 Portionen sind, es macht einfach keinen Sinn. Ja? Weil wenn mein Körper hungrig ist, dann esse ich was. Also so wäre es halt richtig, unter Anführungszeichen. Und wenn ich keinen Hunger habe oder wenn ich satt bin, dann höre ich auf. Und wir kommen, je mehr wir verkopft denken, desto mehr kommen wir davon weg. Und desto mehr verwechseln wir dann auch, warum esse ich jetzt eigentlich? Habe ich Hunger oder ist das, weil es mir nicht gut geht? Und da müssen wir wieder hin zurück, ja, und uns damit beschäftigen, warum schaut denn mein Essverhalten, mein Körperempfinden so aus, wie es gerade ist? Und als Psychologin arbeite ich gerne an der Ursache und eine Person, die eh schon 30.000 Listen, ich übertreibe jetzt, aber 30.000 Listen mit was soll ich essen und wann und was ist gesund und weniger gesund im Kopf hat, da gebe ich nicht noch eine Liste. Weil jede Liste sagt irgendwas anderes. Jede Diät gibt mir, einmal ist Protein gut, einmal ist es schlecht, einmal sind Kohlenhydrate in unserer Auffassung, sind Carbs gut und wichtig. Ja? Mhm. Bei der Hälfte der Diäten sind sie böse. Also was glaube ich jetzt? Ja, jeder erzählt dir was anderes. Das heißt, ich bin einfach nur verwirrt. Und deshalb gehe ich mal weg von dem Thema und sage, okay, puh, machen wir mal da eine Pause im Kopf. Wir stärken alle anderen Themen. Mhm. Wir entwickeln eine gute Beziehung zu essen, eine freudvolle. Wir lernen wieder bewusst zu essen, langsam zu genießen, die Körpersignale zu hören. Wir beschäftigen uns mit den Emotionen, mit den Bedürfnissen, um auch da das emotionale Essen loszuwerden. Und irgendwann reden wir dann nochmal drüber, okay, was braucht eigentlich mein Körper und wie kann ich mir meinen Körper gut versorgen?
Aber eben nicht umgekehrt, dass man zuerst die Ernährungspläne gibt und dann schaut, was passiert. Ich denke mal, die meisten Frauen wollen halt auch diese Lösungen. Ja? Die sagen, sag mir, was ich essen soll. Ich möchte da jetzt, keine Ahnung, in den nächsten 3 Monaten 5 Kilo mindestens verlieren, damit ich mich wieder wohlfühle. Kriegst du die tatsächlich, wenn du dort sagst, du, das ist nicht dein Problem, schauen wir uns einmal an, was dahinter steckt? Also sind die so bereit dann dafür, das einfach aufzugeben, das alte Muster?
Das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Also ich würde sagen, die meisten Frauen, die zu mir kommen, kommen deshalb zu mir, weil sie schon seit 20, 30, 40 Jahren genau das machen. Und genau die ganzen Jahre hat sich, wenn überhaupt, nur kurzfristig was verändert. Mhm. Und die sagen mir dann, Cornelia, jetzt bin ich 50, ja, und mein ganzes Leben dreht sich nur um, was darf ich essen und wann und wie viel und, oh Gott, wie kompensiere ich das jetzt, wenn ich heute am Abend Pizza essen gehe? Und die sagen dann 50 Jahre, ja, vielleicht habe ich jetzt noch 40 Jahre vor mir zu leben und ich würde es gern so haben, dass in meinem Kopf andere Themen Platz haben und dass ich mich nicht die nächsten 40 Jahre nochmal mit Essen beschäftige, weil in meinem Leben gibt es eigentlich viele andere Themen, die im Vordergrund stehen sollten. Und ich mein Leben genießen.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und fast auch schon ein schönes Schlusswort, weil darum geht es ja auch im Sommer, das Leben mit allen Sinnen genießen und nicht nur darauf schauen, quasi, ob da jetzt ein kleines Speckröllchen irgendwo hervorlugt oder nicht. Cornelia, zwei Fragen noch zum Abschluss an dich. Habe ich einen relevanten Aspekt vergessen, der so quasi in der öffentlichen Diskussion auch um Body Positivity oft übersehen wird? Frage 1 und Frage 2. Was wäre so der wichtigste Tipp, den du Frauen jetzt vor dem Sommer mitgeben kannst, damit sie sich wirklich auch in jeder Situation, also auch am Strand, wohlfühlen?
Ein wesentlicher Punkt ist für mich, dass wir aufhören sollen, Körper zu kommentieren. Auf der einen Seite, also bleib bei deinem Körper und hör auf, andere zu kommentieren und dir zu denken, oh Gott, keine Ahnung, der Bauch ist so, die Oberschenkel sind so. Wenn wir alle mehr bei uns bleiben und uns um uns selber kümmern und nicht bei anderen sind, desto besser ist es. Der nächste Punkt ist, bei all dieser ganzen Kritik, je mehr wir Frauen uns gegenseitig bestärken, je mehr wir uns gegenseitig auch, ich sage jetzt mal, positives Feedback oder Komplimente machen, abseits vom, wow, du hast 3 Kilo verloren, desto besser ist es, weil wir Frauen und auch Männer haben so viele andere tolle Eigenschaften und ich glaube, da dürfen wir wieder den Fokus hinlenken und das würde ich jeder Frau mitgeben. Und der dritte Punkt ist, wir müssen Gesundheit und Körpergewicht entkoppeln. Nur weil jemand dünn ist, heißt das nicht, dass die Person gesund ist. Es gibt ganz viele Frauen, die ständig auf Diät sind, die schlank sind und die eine Fettleber haben. Und es gibt viele dicke Personen, die bei bester körperlicher Gesundheit sind und Sport machen. Und wir sehen einen Körper, und wenn wir jetzt an eine Fitnesstrainerin denken, dann fällt uns jetzt nicht eine dicke Person ein, sondern eine schlanke. Und das sind Themen, die falsch sind und wo wir einfach beginnen dürfen, das nicht so in einem Wenn-Dann, ja, ungesunde Menschen sind dick und krank und Schlanke sind gesund und super, sondern dass wir da mehr Abstand nehmen und anerkennen, dass es verschiedene Körper gibt, die gesund sein können und ungesund sein können.
Ja, das ist jetzt super zusammengefasst. Ist wahrscheinlich noch ein längerer Weg dorthin, bis das auch so in unseren Köpfen ankommt. Ja, Bikini-Confidence ist auf jeden Fall mehr als ein Hashtag auf Instagram. Es ist irgendwie auch ein Spiegelbild gesellschaftlicher Erwartungen, ein Symbol für Körperpolitik und, wie wir gehört haben, in vielen Fällen auch eine sehr persönliche Reise. Liebe Cornelia Fichtel, vielen, vielen Dank für das sehr bereichernde Gespräch. Ich wünsche allen, die uns jetzt zugehört haben, einen wunderbaren Start in den Sommer und dass sie sich, wo auch immer sie sind, so richtig wohlfühlen. Und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und achtsam. Bis bald und auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.